Wir hören nun den Predigttext aus Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Er war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land.
Das können wir ruhig lassen. Weihnachten darf nicht ausfallen. Das ist das Thema unseres Gottesdienstes, zu dem wir auch all jene ganz herzlich begrüßen, die von außerhalb über den Livestream dabei sind. Weihnachten darf nicht ausfallen. Wer das sagt, der scheint es ja für möglich zu halten, dass unser Fest vielleicht gefährdet ist und möglicherweise doch ausfallen könnte. Kann das überhaupt sein? Niemals zuvor in der Geschichte unserer Bundesrepublik hatten wir zur Adventszeit eine ähnlich angespannte Situation wie diesmal. Niemals zuvor hätte es ein Politiker gewagt, ein Gesangsverbot für Kirchen zu fordern, wie in diesen Tagen geschehen. Nur ein Beispiel. Und umso dankbarer sind wir, dass wir hier in Hannover noch recht gut mit den aktuellen Verordnungen hatten, daran, wie wichtig es ist, die Risikogruppen zu schützen. Und das haben wir von Anfang an immer wieder gesagt. Wir müssen die Risikogruppen schützen, aber wir müssen dies tun, ohne sie zu entmündigen. Und gestatten Sie mir einen Vergleich. Wenn jemand im März in ein Koma gefallen wäre und sagen wir, er ist gestern wieder aufgewacht, der würde unser Land und auch andere Länder nicht wiedererkennen. Und das, was zurzeit geschieht, würde er wahrscheinlich für einen bösen Traum halten. Die Weihnachtszeit zeigt uns noch einmal wie in einem Brennglas, wie viel sich verändert hat in unserem ganz praktischen Leben. Wir dürfen zum Beispiel nicht mehr in froher Runde zusammenkommen und uns mit unseren Freunden treffen, sobald es über zwei Haushalte hinausgeht. Wir müssen sogar damit rechnen, dass wir in unseren eigenen privaten Häusern beobachtet werden, selbst wenn Familien zusammenkommen. Und schon mancher zieht die Gardinen zu, wenn er Besuch hat. Weihnachten ist wie ein Verstärker, der zusätzlich ein grelles Licht auf die Situation wirft. der uns bewusst macht, was auch vorher schon da war, auch schon vor Weihnachten. Ich denke an die vielen Menschen, die unter ihrer Einsamkeit leiden, schon seit Monaten, die es kaum noch aushalten in ihrer Isolation und die das in den kommenden Tagen noch schmerzhafter spüren werden. Viele Therapeuten und Psychiater berichten von einer drastischen Zunahme von Depressionen in dieser Zeit. Eine Mitarbeiterin unserer Gemeinde erfuhr durch persönliche Kontakte von einer erfahrenen Ärztin. Sie ist bereits in Rente, diese Ärztin, aber sie arbeitet noch stundenweise mit der Polizei zusammen und sie wird dann oft zu Tatort gerufen, um den Totenschein auszustellen. Und sie sagt, in der Corona-Zeit sind die Selbstmorde sehr stark angestiegen. Gerade auch unter vielen jüngeren Menschen, so um die 30, sagt sie, Künstler, Freischaffende. Viele beenden ihr Leben, weil sie einfach keine Perspektive mehr haben. Und davon lesen und hören wir so gut wie nichts. Wer zählt diese Toten? Wo finden wir diese Statistiken? Und wo in unseren Straßen treffen wir auf Kinder, die fröhlich zusammen spielen, die unbekümmert miteinander um die Wette rennen? Wir werden erst in Jahren erfahren, was die stundenlange Vermummung in ihren Seelen angerichtet hat und möglicherweise auch in ihren Körpern. Und vielmehr noch, was die ständigen öffentlichen Ermahnungen bewirkt haben, sie, die Kleinsten, könnten zu einer Gefahr für ihre Großeltern werden. Du kannst zu einer Gefahr für deine Großeltern werden. Natürlich ist Erziehung zur Rücksichtnahme gut und notwendig. Aber mit so viel Angst, mit so viel dauerndem Druck, wie können wir da Weihnachten feiern? Und für die Erwachsenen kommt noch etwas dazu, was ich hier auch ganz offen ansprechen möchte. Wenn wir mit offenen Augen durch die reale Welt gehen, wenn wir mit unseren Kollegen oder Nachbarn sprechen, was uns hoffentlich gelingt, dann spüren die meisten von uns eine Zwiespältigkeit, die nur schwer zu greifen ist. Auf der einen Seite eine relativ normale Situation, was die reale medizinische Lage betrifft. Wir mussten nicht häufiger zu Beerdigungen gehen als in vergangenen Jahren. Das wird auch eindeutig bestätigt durch die niedrige Sterberate, durch die aktuellen Zahlen. Ich habe sie mir gestern Abend extra noch einmal geben lassen. Nüchterne Zahlen, das sind keine politischen Einschätzungen, sondern überprüft das durchschnittliche Sterbealter, liegt zurzeit bei 80 Jahren und die sogenannte Letalität von Corona liegt für Deutschland bei 0,25%. Das heißt, von 10.000 Erkrankten sterben durchschnittlich 25 oder wir könnten auch sagen 99,75% der Erkrankten überleben diese Krankheit. 99,75. Und betrachtet man jetzt gar nur die Personengruppe der unter 70-Jährigen, also die Personengruppe der unter 70-Jährigen, dann beträgt die Letalität sogar nur 0,05%. Also das heißt, 99,95% aller Erkrankten unter 70 überleben diese Krankheit. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, aber natürlich, jeder einzelne Tod ist tragisch, das wissen wir. Und ich persönlich habe, wie viele von uns, einen sehr lieben Freund verloren in den vergangenen Wochen. Aber dessen Tod hatte nichts mit der aktuellen Krise zu tun. Es war eben nicht so wie zur Zeit der Pest bei Martin Luther, dass er innerhalb von kurzer Zeit an vielen Sterbelagern stehen musste. Dies hatte man uns im März angekündigt, aber es war nicht so. In den Krankenhäusern gab es in der Regel nicht die Situation, dass schwer kranke Patienten auf überfüllten Fluren versorgt werden mussten, aus Bettenmangel. Engpässe gibt es immer wieder, ja. Aber es ist diesmal keineswegs mehr als in früheren Jahren. Ich habe die aktuellen Zahlen hier von gestern Abend. Wenn Sie das interessiert, können Sie mich gerne hinterher noch einmal darauf ansprechen. Und liebe Gemeinde und liebe Zuhörer, für diese Stabilität können wir dankbar sein. Für diese Stabilität der realen Lage sind wir dankbar. Aber in der öffentlichen Darstellung dominiert nicht Dankbarkeit, sondern wir werden, und das hat in den letzten Tagen noch einmal zugenommen, einem andauernden Trommelfeuer von Schreckensmeldungen ausgesetzt, die nicht in Gesichtern oder in Namen bestanden, also etwa von Gestorbenen, nicht in Gesichtern oder in Namen, sondern in Zahlen. In Zahlen, vornehmlich von PCR-Tests Obwohl inzwischen nicht nur Mediziner wissen, und ich sage wissen, dass ein positiver PCR-Test noch lange keine Infektion beweist. Der Münchner Ethikprofessor Christoph Lüdke, und das ist kein Außenseiter, Professor Lüdke ist Mitglied des Ethikrates der Bayerischen Landesregierung. Professor Lüdke warnte in dieser Woche am Mittwoch in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung und er sagte Folgendes: Die Politik versuche alle paar Tage eine neue Drohkulisse aufzubauen, aber auch das hat tödliche Folgen. Es sterben Menschen, weil sie nicht zum Arzt gehen. Das sind meist ebenfalls ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die später tot in ihrer Wohnung gefunden werden. Und Professor Lüdke, Mitglied des Ethikrates der Bayerischen Landesregierung, kritisierte weiter: Wir schauen seit Monaten nur noch auf eine einzige Krankheit, ohne uns zu fragen, was sonst noch passiert. Und dadurch sind an anderer Stelle schwerste gesundheitliche, psychische und soziale Langzeitfolgen zu befürchten. Und dann kritisiert er den ungeheuren Druck, der den Kindern aufgelastet wird. Und heute Morgen, zur Zeit des Gottesdienstes, tagen sie wieder in Berlin. In den letzten 2 Tagen wurde diese Drohkulisse nochmal verschärft und ein noch härterer Lockdown angedroht, wofür sich die Regierung vor allem auf ein Gutachten der Wissenschaftsakademie Leopoldina mit Sitz in Halle beruft. Aber inzwischen haben aus ganz unterschiedlichen Richtungen verschiedene Wissenschaftler aufgezeigt, dass dieses Gutachten der Leopoldina grundlegende Prinzipien wissenschaftlicher Redlichkeit massiv verletzt. Und sogar ein langjähriges Mitglied der Leopoldina selbst, Professor Esfeld aus Lausanne, hat in einem Schreiben von dem Vorsitzenden die sofortige Rücknahme dieses Papiers gefordert, weil es nicht seriös sei. Sie finden die wichtigen Texte dazu ab heute Abend über meine Homepage und können sich dann selber nochmal ein Urteil bilden. Ich sage dies alles, weil es nie zuvor in der Bundesrepublik eine solche Verunsicherung, eine solche Ungewissheit gab. Und wir fragen nun, wie können wir unter diesen Bedingungen überhaupt Weihnachten feiern? Aber vielleicht liegt darin gerade eine besondere Chance, dass uns in dieser Krise gar nichts anderes übrig bleibt, als nach dem harten, unzerstörbaren Kern von Weihnachten zu fragen. Zu fragen, gibt es diesen Trost, der stärker ist als jede Krise und jede Angst? Gibt es ein Weihnachten, das von keiner staatlichen Verordnung, und sei sie noch so streng, zerstört werden kann? Gibt es das? Um das herauszufinden, müssen wir nun in den kommenden Minuten eine Reise machen zu dem Ort, wo das erste Weihnachten stattfand. Und dazu, ich lade Sie ein, schließen wir uns am besten einer Reisegruppe an, die damals unterwegs war. Es handelt sich um Wissenschaftler aus dem Gebiet des heutigen Irak, könnte auch Babylon gewesen sein, wie man es damals genannt hat. Also eine Truppe von Intellektuellen, da passen wir alle ganz gut dazu. Und im Volksmund sind diese Männer bekannt als die sogenannten Heiligen Drei Könige. Aber die historische Quelle, das Neue Testament, spricht ausdrücklich von Weisen aus dem Morgenland und sagt auch keine Zahl, wie viele das waren. Die Bibel liefert uns dazu einen kurzen Bericht, Sie haben den schon einmal gehört. Er geht los mit dieser Bemerkung: Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie müssen wissen, diese Weisen, die galten als herausragende Wissenschaftler. Herausragende Wissenschaftler ihrer Zeit. Sie besaßen weitreichende Kenntnisse in Mathematik, in Sternkunde, also Astronomie, Landwirtschaft, Physik, Geschichte. Politisch galten sie als einflussreiche Berater. Sie standen vielen Herrschern ihrer Zeit zur Seite. Und es waren weltoffene Leute, sofern das mit den damaligen Kommunikationsmitteln möglich war. Und sie waren interessiert, diese Weisen immer etwas Neues zu entdecken. Das zeichnet ja gute Wissenschaftler aus, dass sie immer bereit sind, Neues zu lernen, Neues zu entdecken. Und darum horchten sie auf, als am Sternenhimmel eine Konstellation plötzlich sichtbar wurde, die ihnen bis dahin unbekannt gewesen war. Ich weiß nicht, wie viele Sternenbilder Sie entziffern können, also großer Wagen, großer Bär, ja, und dann reißt es schon aus, ne? Und Sie haben da aber was gesehen und Sie sagen dann: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland. Was war das für ein Stern? Astrophysiker haben dazu immer wieder neue Theorien entwickelt, was diese Weisen wohl gesehen haben könnten. Und eine Deutung besagt, dass es sich bei diesem Stern um eine dreimalige Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn gehandelt hat. Das ist die These des Astronoms Johannes Kepler, der im 17. Jahrhundert zurückgerechnet hat, mit dem Ergebnis, im Jahr 7 vor Christus waren sich Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische sehr nahe gekommen. Das ist Keplers These. Und das würde im Übrigen auch mit der biblischen Chronologie sehr gut zusammenpassen. Das müssen Sie wissen. Die Bibel sagt, Jesus im Jahr 1 geboren wurde. Diese Zeiteinteilung kommt erst aus dem 6., 7. Jahrhundert. Sondern wenn man alle Daten zusammennimmt, dann sprechen sie dafür, dass Jesus etwa im Jahr 7 vor Christus das Licht der Welt erblickte. Und auf dieses Jahr haben moderne Forscher auch diese Sternkonstellation datiert. Das würde also zusammenpassen. Und natürlich bleibt die Frage, warum die den Stern mit einem König ausgerechnet in Israel verbunden haben. Mögliche Erklärung: Jupiter galt als Königsplanet und Saturn soll der Planet des Volkes Israel gewesen sein. Und dann diese spezielle Konstellation. Das könnte man nachvollziehen. Und als professionelle Forscher schauten sie aber nicht durch ihre Fernrohre allein, also was man damals so Fernrohre nennen konnte, sondern sie schauten auch als gute Forscher natürlich in ihre Archive, in ihre Bibliotheken. Und dort in ihrer Bibliothek, da dürfte sich eine alte jüdische Quelle aus dem 6. Jahrhundert vor Christus befunden haben, das berühmte Werk des jüdischen Propheten Daniel. Und Daniel hatte 600 Jahre vorher dort in Babylon eine ungeplante Karriere gemacht. Er hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Und Daniel hatte damals angekündigt, dass einmal in Israel ein bedeutender König geboren würde. Einmal in der Zukunft. Und dieser bedeutende König, der würde nicht nur ein weltlicher Herrscher sein, sondern er würde Gottes eigener Sohn sein. In ihm würde Gott uns ganz nahe kommen. Und sie nannten ihn den Messias. Und dieser Gott hatte Daniel gesagt, der würde ein Herz für alle Menschen haben. Und dieser Gott, der würde endlich die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten. Und Daniel, damals vor 600 Jahren, hatte in der babylonischen Geschichte eine hohe Glaubwürdigkeit. Wir würden heute sagen, er hatte eine große Kredibilität, weil er mit seinen Ratschlägen für den König oft Recht behalten hatte. Und so fügten sich jetzt die Puzzleteile zusammen. Diese seltsame Sternkonstellation, die auf ihren jüdischen König hindeuten konnte, die Funde in der Bibliothek im Buch Daniel. Und einige dieser Weisen werden dadurch so elektrisiert, dass sie sich einer Expedition anschließen. Sollte dort in Israel Weltgeschichte geschrieben werden, dann wollten sie das nicht verpassen. Und so kam es ja dann auch. Sie lassen sich das etwas kosten. 800 Reisekilometer, wahrscheinlich roundabout 60 Reisetage. Und so lassen sie ihre Forschungslabore zurück, ihre Schreibtische, sie füllen ihre Reisekasse, sie satteln ihre Reittiere, wahrscheinlich waren es Kamele, und dann nehmen sie Kurs auf Jerusalem. Was wäre es ihnen wert? Wie viel würden sie einsetzen, um Gott zu finden? 800 Kilometer in rund 60 Tagen? So marschieren sie jetzt los, ne? Und wir fragen, wie viel Erwartung war da wohl in ihrem Rucksack? Wie viel Sehnsucht mag in ihren Herzen geschlummert haben? Diese Weisen, die hatten ja auch schon eine Lebensgeschichte hinter sich, mit Träumen, mit zerplatzten Hoffnungen. Einige von denen hatten bestimmt auch geliebte Menschen schon verloren. Dieser historische Bericht hier in Matthäus, im Matthäusevangelium im Neuen Testament, ist kurz und knapp. Und deswegen können wir nur spekulieren, was die sich wohl von dieser Reise erhofft haben. Worauf hätten sie gehofft? Angenommen, Sie hätten die Möglichkeit gehabt, in 60 Tagen Gott zu begegnen. Worum würden Sie Gott bitten? Welche Trauer würden Sie vor Gott ausschütten? Für welche Wunden würden Sie ihn um Heilung bitten wollen? In Israel angekommen, fragen Sie dann gleich nach dem neugeborenen König. Und wir verstehen jetzt auch, warum Sie ihn anbeten wollen, warum Sie ihn huldigen wollen, weil Sie ja davon ausgehen, dass das irgendwie Gottes Sohn sein würde. Nur was die Weisen nicht auf der Rechnung haben, das ist die politische Situation in Israel. Woher sollten Sie das auch wissen? Der amtierende Machthaber der Regierungszentrale von Jerusalem hat absolut nichts mit Gott am Hut, sondern er ist an nichts anderem interessiert als an seiner eigenen Macht. Er ist ein klassischer Machtpolitiker. Dieser machtgierige Bluthund, als er von einem neugeborenen König hört, da packt ihn natürlich die nackte Angst. Er fürchtet einen Konkurrenten, der ihm die Macht aus den Händen reißen könnte. Und hören Sie, wie der Bericht weitergeht. Als das der König Herodes hörte, als das sein Kind geboren sein sollte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die Sache spricht sich im Regierungsviertel schnell herum. Und wenn Herodes erschrak, dann musste man immer das nächste Blutbad fürchten. Und darum steht hier, er erschrak und mit dem alle anderen auch. Sie wussten, was jetzt passieren könnte. Herodes hatte auch in seiner eigenen Familie immer wieder brutal gewütet. Er hatte nahestehende Verwandte umbringen lassen, nur wenn er fürchtete, sie könnten ihm in seiner Macht gefährlich werden. Und dann bekommt Herodes diese perfide Idee, die Forschungsreisenden für seinen Machterhalt noch zu instrumentalisieren, noch zu nutzen. Sie sollen den neuen König ausfindig machen, wie praktisch, damit Herodes ihn umso leichter beseitigen kann. Wo aber soll man den Neugeborenen finden? Zu dem Zweck spannt Herodes jetzt sogar die jüdischen Theologen ein. Die jüdischen Theologen, die er ansonsten verachtete. Aber wenn überhaupt, dann müssten sie es doch am ehesten wissen, wo man diesen jüdischen Thronfolger erwarten sollte, wo man nach ihm suchen könnte. Und da heißt es hier im Vers 4, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes, also das waren die Amtsträger, die religiösen Funktionäre Israels, und er erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Christus ist das entscheidende Stichwort. Christus, das ist die griechische Übersetzung für das hebräische Messias, also dieser Gesalbte, dieser Retter Gottes, dieser Sohn Gottes, der da kommen sollte. Und Herodes sagt, wenn es mir einer sagen kann, dann müssen es die doch sein. Im Judentum gab es ja diese lange, lange Tradition der Messias-Erwartung. Und in der Tat, die religiösen Experten werden erstaunlich schnell fündig. Hier steht dann in Vers 5, und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa muss das sein. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha. Micha war ein Kollege von Daniel. Micha hat auch 700 vor Christus geschrieben. Und du Bethlehem im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, das schreibt der Prophet Micha, denn aus dir, also aus dir Bethlehem, wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und das ist eine interessante Formulierung. Dieser neue Fürst wird sein Volk weiden, wie ein Hirte. Er wird es nicht einfach unter die Knute bringen und sagen, und jetzt tut ihr, was ich euch sage, egal ob ihr es versteht oder nicht. Das war natürlich dieser Messias, das Gegenbild zum Herrschaftsverständnis des Herodes in der anderen Welt, damals wie heute. Und immerhin hat Herodes jetzt einen Ort, wo er suchen lassen könnte, Bethlehem, auch wenn diese Auskunft noch etwas vage ist. Und der machtbewusste Stratege will jetzt sein Fangnetz um diesen Neugeborenen so eng wie möglich knüpfen. Und deshalb lässt er die gutwilligen Forscher nochmal vorladen. Das steht dann in Vers 7. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Dieser Heuchler. Hier steht das Wort heimlich. Er ließ die heimlich nochmal kommen. Latra heißt das im Griechischen. Offensichtlich hat Herodes ganz gezielt verhindern wollen, dass die Forscher und die Theologen sich irgendwie begegnen. Wer weiß, was dabei noch rauskommt. Er ruft sie heimlich zu sich, steht hier, weil er nicht will, dass sein Plan rauskommt. Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Aber wahrscheinlich hätte Herodes bei den Theologen gar nicht so besorgt sein müssen. Denn die scheinen auch kein Interesse groß am Messias gehabt zu haben. Und das macht uns natürlich stutzig. Denn andernfalls hätten die ja, sobald sie hören, Messias, Stern von Bethlehem, raus, die hätten wie elektrisiert ihre Schreibstuben verlassen müssen und losrennen. Was ist da? Ist er wirklich da? Das wäre normal gewesen. Und man fragt sich, wie kann das sein? Und liebe Leute, vielleicht ist das ein Beispiel dafür, dass religiöse Tradition, wenn sie nicht mit persönlicher Überzeugung gefüllt ist, dass religiöse Tradition dann mehr schadet als nützt. Weil sie uns abstumpft. Ja, da läuft eben immer mal so ein Ritual ab, alle Jahre wieder. Aber wenn das Herz nicht dabei ist, schauen Sie sich an, was bei diesen Theologen draus geworden ist. Wie stand es um deren persönliches Verhältnis zu Gott, fragt man sich doch dann. Und vielleicht, liebe Leute, ist gerade das die Chance dieses aufgewühlten Weihnachtens 2020, wo manche Traditionen einfach nicht mehr selbstverständlich funktionieren, dass wir geradezu gezwungen werden, nach dem lebendigen Kern von Weihnachten zu suchen, den kein Lockdown uns wegschließen kann, nach diesem persönlichen lebendigen Kern, den man aber selber suchen muss. Die Weisen, die werden sich gefragt haben, wo sind wir hier reingeraten? Ja, wir reisen 60 Tage um die Erde und die Experten vor Ort scheinen nicht zu begreifen. Die scheint das alles kalt zu lassen. Aber, und das ist so schön, Sie lassen sich jetzt durch nichts und niemanden mehr davon abbringen, weder durch die Politik noch durch die Religion, weder von den Politikern noch von den Priestern. Weihnachten darf nicht ausfallen, egal was die anderen sagen. Und so behalten diese Männer ihr Forschungsziel fest im Blick. Und dann kommt schon Vers 9. Als sie nun den König Herodes gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Sie müssen wissen, von Jerusalem bis Bethlehem sind circa 10 Kilometer. Dieser Bericht sagt übrigens nicht, dass dieser Stern, diese Konstellation, die ihren Aufbruch ausgelöst hatte, dass dieser Stern sie die ganze Reise über begleitet hatte. Das denkt man immer so, aber das steht hier nicht. Wie man nach Israel kommt, das wussten die auch so. Aber deswegen ist das jetzt so auffällig. Jetzt, wo die letzten entscheidenden Kilometer kommen, da taucht der Stern plötzlich wieder auf in ihrem Blickfeld. Da steht er ihnen vor Augen. Das steht hier extra. Siehe, der Stern. Also er war plötzlich wieder da. Plötzlich sehen sie ihn wieder. Und das ist wie eine strahlende Bestätigung. Wir haben uns nicht getäuscht. Es war keine Einbildung. Es war keine Fata Morgana. Wir sind jetzt kurz vor dem Ziel. Und darum verstärkt der Ungewissheit sicher auch der Erschöpfung. Und dann noch dieser letzte nervenaufreibende Zwischenstopp in Jerusalem. Und jetzt kommen sie dem Ziel immer näher und jetzt bricht die Freude durch. Vers 11. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Denn jetzt erfahren sie, meine Sehnsucht greift nicht ins Leere. Wir müssen nicht unser ganzes Leben lang immer nur fragen und suchen, wo ist Gott, sondern Gott lässt sich finden. Und jetzt frage ich Sie, warum sind die ihrer Sache so sicher, dass er das wirklich ist? Mal abgesehen von dem Stern, okay, aber was Sie da mit den Augen sehen, ist ja für sich genommen gar nicht so spektakulär. Ein Kind mit einer Mutter, okay. Warum genügt Ihnen das? Um Ihre klassischen Königsgeschenke jetzt aus dem Gepäck zu holen, Weihrauch und Myrrhe und Gold, klassische Königsgeschenke. Warum meldet sich nicht der professionelle Zweifel des Forschers, der sagt, na, ist das der Richtige? Müssen wir eventuell noch nach einem anderen Kind suchen? Warum? Warum sind Sie so sicher im Hinblick auf die Identität dieses Kindes? Wir lesen ja hier nur das Ergebnis. Aber natürlich, die Sache mit dem Stern war eine starke Bestätigung. Und Sie werden bestimmt die Mutter gefragt haben, Maria. Der Adoptivvater Josef dürfte auch dabei gewesen sein. Sie müssen wissen, viele gebildete Babylonier verstanden damals und sprachen damals Aramäisch. Und Aramäisch war ja auch die Volkssprache in Israel. Also die konnten sich verständigen, so wie wir heute uns wahrscheinlich mit Maria in Englisch verständigt hätten. Ja? Und so wird Maria ihnen die ganze Geschichte erzählt haben, wie im wahrsten Sinne des Wortes die Jungfrau zum Kinde gekommen war. Und ich sage Ihnen, das war damals in medizinischer Hinsicht genauso unverständlich wie heute. Aber für die wissenschaftlich denkenden Besucher dürfte das kein so großes Hindernis gewesen sein, denke ich, dass der Schöpfer in seine Naturgesetze eingreifen kann. Denn wenn hier wirklich Gottes Sohn in die Welt kommt, ja, musste man nicht sogar damit rechnen, dass das irgendwie auf übernatürlichem Wege geschehen müsste. Von daher denke ich, das wird für die nicht so das große intellektuelle Problem gewesen sein. Und muss es für uns heute auch nicht sein. Und so hält sie nichts mehr davon ab, jetzt ihre Knie vor diesem Kind zu beugen und es anzubeten, wie wir hier lesen. Und ganz wichtig, mit diesem äußeren Akt zeigen sie nur, was in ihren Herzen geschieht. Sie sagen, Jesus, wir beten dich an. Jesus, wir wollen dir unser ganzes weiteres Leben anvertrauen. Jetzt ist endgültig Weihnachten geworden. Jetzt kann es nicht mehr ausfallen. Wenn du vor Jesus niederkniest, dann ist Weihnachten in deinem Herzen. Weihnachten zwischen dir und dem lebendigen Gott. Und dann kann dir das keiner mehr wegnehmen. Nicht am Weihnachtsabend und auch nicht an allen anderen Tagen, die in deinem Leben noch kommen werden. An diesem Tag in Bethlehem begann im Leben dieser Männer eine starke praktische Veränderung. Und von jetzt an wollten sie dann eben nicht mehr stur ihren eigenen Plänen folgen, sondern sie wollten dem Gott gehorsam werden, vor dessen Sohn sie ihre Knie gebeugt hatten. Und darum steht hier als letzter Vers, und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Sie lassen sich nicht zu Komplizen des Herodes machen, denn jetzt steht ihr Leben unter dem Schutz und unter der Führung des lebendigen Gottes. Liebe Leute, die entscheidende Frage am Schluss heißt, können wir im Dezember 2020 dasselbe erleben wie diese Forscher damals? Obwohl wir 2000 Jahre später dran sind und die Krippe sicher längst morsch geworden ist. Wenn das Ihre Frage ist, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Ja, ja, wir können das ähnlich erleben. Denn das Material, das uns für unsere Nachforschungen zur Verfügung steht, ist ja inzwischen wesentlich umfangreicher. Schauen Sie, wir haben den Vorteil, dass Jesus von uns nicht mehr nur als kleines Kind gekannt wird, sondern wir können bereits auf das gesamte Leben zurückblicken, das Jesus hier auf der Erde geführt hat. Okay, wir können nicht mehr mit Maria persönlich sprechen, unser Aramäisch würde dafür wahrscheinlich auch nicht ganz ausreichen, aber uns liegt eine schriftliche Dokumentation vor, eine ausführliche schriftliche Dokumentation, die Sie sich in jeder Buchhandlung um die Ecke besorgen können. Und diese Dokumentation ist in gutes Deutsch übersetzt. Das wäre mein ganz persönlicher Rat an Sie, wenn Sie sagen, ich will Klarheit über Jesus gewinnen. Fangen Sie an, die Evangelien in der Bibel zu lesen. Kurze Biografien, kurze Reportagen darüber, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, wer er ist. Verlassen Sie sich irgendwelche Vorurteile aus zweiter oder dritter Hand. Verlassen Sie sich nicht auf illustrierten Artikel in Ihrem Informationsstand über Jesus, sondern lesen Sie bitte die Evangelien. Aber ich möchte Sie auch vorwarnen. Denn sobald wir nachfragen, warum Jesus überhaupt persönlich in dieser Welt antreten müsste, stoßen wir früher oder später auf den Schlüsselvers der Weihnachtsgeschichte. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 11. Gottes Boten rufen es in die Nacht hinein und viele von ihnen haben diesen Vers im Ohr. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter, der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids, also in Bethlehem. Und damit, liebe Leute, lässt Gott uns zweifelsfrei wissen, warum er uns Jesus schenkt und warum wir Jesus in allererster Linie brauchen, nämlich als Retter. Euch ist heute der Retter geboren. Und wissen Sie, wer einen Retter braucht, der ist verloren. Und genau das ist ja die Pointe der Weihnachtsgeschichte. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Die Weihnachtsfreude ist immer eine Freude der Geretteten, die Freude derer, denen das Leben nochmal neu geschenkt wird. Und zwar für immer. Und jetzt bleibt die entscheidende Frage, wovor müssen wir denn gerettet werden? Wovor sollte Jesus uns retten können? Wir könnten so manches aufzählen, was uns Sorge bereitet, vielleicht auch schlaflose Nächte, je nach Lebenssituation. Bei dem einen ist es die Arbeitslosigkeit, bei dem nächsten die Insolvenz, die er ab Januar fürchtet, oder die Krankheit, die er nicht durchschaut. Oder der Streit in der Familie, der ihn quält. Es gibt so vieles. Ja, und dann ist da natürlich die Angst vor dem Tod, vor dem wir einfach machtlos sind. Das stimmt. Aber es gibt noch eine spezielle Sache, die wir in der Regel erstmal gar nicht auf dem Schirm haben, aber die letztlich hinter all diesen anderen Nöten steckt. Und das hat Gottes Bote der Maria auch von Anfang an gesagt, warum Gott seinen Sohn schicken würde. Das steht ein Kapitel vor unserem Bericht über die Weisen, nämlich in Matthäus 1. Da steht, warum wird er kommen? Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das böse S-Wort, die Sünden. Und wissen Sie, Gott meint dieses Wort immer radikal. Wenn Gott von Sündern redet, dann redet er nicht von Modesündern oder Verkehrssündern oder Kaloriensündern. Sondern wenn Gott von Sündern redet, dann meint er damit Gottlose, einen Gottlosen im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist ein Gottloser? Ein Gottloser ist jemand, der Gott losgeworden ist. Und zwar aus eigener Schuld. Wir sind Gott losgeworden, weil uns Gott nicht wichtig genug ist, schlichtweg. Wir sind Gottlose, weil wir freiwillig ohne Gott in dieser Welt leben. Das ist ein Sünder, das ist ein Gottloser. Und ein Gottloser ist all dem ausgeliefert, wovor wir uns fürchten. Und Sie wissen ja, wie das ist. Manches, vor dem wir uns fürchten, geht dann noch ganz gut. Anderes geht nicht so gut. Und so schlingern wir durch unser Leben. Aber am Ende, und das wissen wir, am Ende geht es nicht mehr gut aus. Den Tod kannst du nicht austricksen. Und darum kann man uns auch so schnell einschüchtern. Darum kann man uns auch zu allem Möglichen manipulieren, wenn man uns nur mit dem Tod bedroht. Aber Gott droht nicht. Schauen Sie hin, Gott droht nicht. Gott schlägt nicht mit der Faust auf den Tisch der Weltgeschichte. sondern er schickt uns ein Kind. Und aus dem Kind wird ein Mann, dem selbst die härtesten Kritiker bescheinigen müssen, dass er integer ist, dass er wahrhaftig ist und dass er stärker ist als sie alle zusammen. Er ist stärker als die Krankheit, weil er Menschen mit einem Wort heilen kann. Er ist stärker als der Tod, weil er stellen kann. Und trotzdem, auch Jesus droht nicht. Und selbst dann, wenn er die Menschen leidenschaftlich vor dem Verderben warnt, er droht nicht. Er lässt es zu, dass sie ihn schlagen, dass sie ihn auspeitschen, auslachen. Und stattdessen können sie ihn fesseln und schließlich sogar annageln an ein Holzkreuz vor Jerusalem. Zwischen Holzkrippe und Holzkreuz liegen nicht mehr als gut 3 Jahrzehnte. Euch ist heute der Retter geboren. Und jetzt fragen Sie vielleicht, warum hat er das nicht unterbunden, wenn er so stark war? Warum sollte das alles nötig sein? Und wissen Sie, was die Antwort darauf ist? Die Antwort darauf bin ich und sind Sie. Weil wir Gottlose sind. Weil wir Sünder sind. Das ist Gottes nüchterne Diagnose. Und warum sind wir Gottlose? Weil wir dem einen, dem wir alles verdanken, dem wir unser Leben verdanken, unsere Begabung verdanken, alles, was wir haben, weil wir dem so gut wie alles verweigern. Und weil wir ihm vor allem das Wichtigste verweigern, nämlich die Hingabe unseres Herzens. Und das heißt Glauben. Glauben heißt die Hingabe meines Herzens an diesen Gott. Wir weigern uns, es dem Forscher nachzutun. Wir weigern uns, niederzuknien vor dem lebendigen Gott und zuzugeben, ich brauche dich. Wir weigern uns. Unser stolzes, störrisches Herz steht dagegen, obwohl er immer wieder nach uns ruft. Vielleicht auch heute. Und am Ende unseres Lebens, sagt die Bibel sehr deutlich, wird Gott uns gerechterweise das geben, was wir wollen. Gottlosigkeit. Und das wird dann die Hölle sein, wo wir Gott für immer und unwiederbringlich los sein werden. Die Hölle in der Hölle. Und wo es kein Entkommen mehr gibt, gebunden an uns selbst und unsere Verzweiflung. Aber genau dieses selbstverwirkte Schicksal, genau dieses Szenario will Gott uns ersparen. Verstehen Sie? Und deshalb hat er Weihnachten inszeniert. Deshalb hat er das alles gemacht. Weihnachten ist nur ein anderes Wort für, er hat Jesus geschickt. Euch ist heute der Retter geboren. Und diese Rettung, das müssen Sie wissen, geschieht dann ganz konkret, diese Kreuzigung erduldet. Und warum macht er das? Er macht das, um stellvertretend für uns unsere Schuld zu sühnen. Unvorstellbar. Die gerechte Strafe, die wir eigentlich auf uns hätten nehmen können, wenn es nach Recht und Gesetz gegangen wäre, die wir für unseren Aufstand gegen unseren liebevollen Schöpfer verdient hätten, diese gerechte Strafe zieht Jesus in der Kreuzigung, unfassbar, zieht Jesus völlig auf sich. Er macht das stellvertretend für uns, obwohl er keine eigene Sünde hat. Das ist Schritt 1. Und Schritt 2 ist dann, er entmachtet den Tod. 2 Tage später, durch die Auferstehung, die reale Auferstehung, der Tod ist besiegt. Und jetzt, denke ich, wird umso deutlicher, warum wir es eigentlich leichter haben als die Weisen damals. Als die Jesus zum ersten Mal begegneten, da war er ja noch ganz am Anfang. Aber wenn wir Jesus zum ersten Mal begegnen, wenn wir plötzlich erkennen, wer er ist und was er getan hat, dann ist er immer schon der Auferstandene. Deswegen können wir auch zu ihm beten. Dann ist er immer schon der, von dem wir wissen können, was er als erwachsener Sohn Gottes alles getan hat. Und genau darum geht es an Weihnachten, dass sie Jesus begegnen. Darum feiern wir diese Gottesdienste, um Menschen die Möglichkeit zu geben, Jesus zu begegnen. Weihnachten darf nicht ausfallen. Denn an dieser Begegnung wird sich entscheiden, in welche Richtung ihr Leben von Weihnachten aus weitergeht. Ob Sie vielleicht gottlos weiterleben wollen und damit einem gottlosen Ziel entgegen, auf ewig, oder ob Sie mit Gott an Ihrer Seite weitergehen wollen, mit seinem Sohn Jesus Christus, als ihrem persönlichen Retter. Und das ist die einzige Alternative, das ist das einzige Entweder-Oder, das es am Ende gibt. Gott los oder, wenn ich das so sagen darf, oder in Gottes Schoß. Gott los oder in Gottes Schoß. Entweder ohne ihn verdammt verloren oder in seiner Geborgenheit, in seiner Nähe, unter dem Schutz seiner Hilfe und Liebe. Und an dieser Alternative hat sich seit den Forschern aus dem Morgenland nichts, wirklich nichts geändert. Zum Beweis will ich Ihnen zum Schluss von einem lieben Freund erzählen. Einem väterlichen Freund, der inzwischen 80 Jahre ist und diese Predigt jetzt vielleicht über den Livestream mit hören kann. Liebe Grüße nach Kassel. Dieser Freund, der passt zu den Weisen, weil er selber Weise heißt. Manfred Weise. Das ist auch ein Forscher mit Leib und Seele, genau wie die Männer aus Babylon. Der war Professor für Medizin Gießen. Gemeinsam mit seiner Frau betrieb er eine Arztpraxis, sie auch eine ganz versierte Medizinerin. Und sein Forschungsgebiet war der Aminosäurestoffwechsel in seiner Bedeutung für die Niere. Er hat da wirklich Spitzenforschung gemacht. Im Rahmen dieser Forschung wurde er auch für eine Gastprofessur nach Richmond in Virginia, also USA, berufen. Was Bethlehem für die Forscher aus Babylon wurde, das wurde Richmond für den Forscher aus Gießen, nämlich der Ort der Begegnung mit Jesus. Professor Weise beschreibt seine Begegnung mit Jesus in seinen Lebenserinnerungen, Erinnerungen an Gottes große Güte als Arzt und als Christ. Er hat mir das auch persönlich oft erzählt. Und ich will Ihnen das einfach zum Schluss nochmal mit seinen eigenen Worten vorlesen. Irgendwann kam bei ihm diese Frage nach dem Sinn des Lebens verstärkt auf, als er in den USA war, 35 Jahre alt damals. Trotz der Anerkennung meiner wissenschaftlichen Leistung war ich nie wirklich zufrieden und glücklich. Und die größte Entdeckung meines Lebens war dann, als Jesus Christus mein Herr und Erlöser wurde. Ich war damals 35 Jahre alt und er gibt mir wirklichen Frieden und die wahre Freude ins Herz. Ich bin zuvor durch die Wissenschaft ins Staunen über die Schöpfung gekommen, die großartige Ordnung im Makro- und Mikrobereich. Und ich hatte eine gewisse Ahnung, dass es einen Schöpfer geben könnte. Aber zum Glauben an Jesus Christus, dem größten Geschenk Gottes, kam es erst später. Und das geschah folgendermaßen. Ich traf in Richmond einen Kollegen, der ebenfalls 35 war und eine Frau und zwei kleine Kinder hat. Er lebte getrennt von seiner Familie mit einer Freundin zusammen und alle, die die Situation kannten, sagten, das ist unmöglich, dass die Familie wieder zusammenfindet. Jeder hatte eine andere Begründung dafür. Und eines Abends um 22 Uhr rief mich seine Ehefrau unter Tränen an und sagte, Dr. Weise, helfen Sie mir, dass mein Mann wieder nach Hause kommt. Sie und ihre Kinder weinten, furchtbar. Und das berührte mein Herz tief. Und ich sprach, Jesus Christus, wenn es dich gibt, und wenn du alle Macht hast, dann bitte ich dich, dass du die Eheleute wieder zusammenführst. Danach schlief ich ein. Am nächsten Morgen traf ich diesen Ehemann wieder in der Klinik. Und er sagte mir, meine Frau und ich haben uns wieder versöhnt. Ich bekam einen Schock, mein Unterkiefer fiel herunter vor Erstaunen. Und ich fragte ihn, ja, wann war denn das? Und er sagte mir, kurz nach 22 Uhr. Da hatte ich ja kurz vorher meine Anfrage an Jesus gerichtet. Und er hat auf diese Weise geantwortet. Und er sagt, das war für ihn das Schlüsselerlebnis. Und da wurde ihm klar, es gibt einen lebendigen Gott. Ich war bis dahin, sagte er, ein nomineller Christ, also ein formeller Christ und hatte ohne Jesus nach meinen eigenen Vorstellungen gelebt. Aber jetzt bekannte ich Jesus meine Sünden und bat ihn um Vergebung und nahm Jesus als meinen Heiland und Erretter an. Ich begann jetzt mit Freuden in der Bibel zu lesen. Seit dieser Zeit wollte ich Jesus auch als Arzt dienen. Und neben der ärztlichen Hilfe versuche ich nun, meinen Patienten ebenfalls die Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel mit Gott weiterzugeben. Das liegt jetzt 45 Jahre zurück. Und wenn Sie ihn, dann würden Sie merken, sein Herz brennt noch genauso wie vor 45 Jahren. Er vertraut Jesus, er liebt Jesus, auch wenn es für ihn jetzt eine sehr schwere Wegstrecke ist, die er zu bestehen hat. Und er nutzt noch jede Möglichkeit, andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Das ist die Schicksalsfrage. Die Schicksalsfrage, an der sich eines jeden Menschen Leben entscheiden wird. Ganz gleich, welchen Beruf Sie haben, ganz gleich, welche Lebensgeschichte hinter Ihnen liegt, wie glücklich oder unglücklich Sie sich zurzeit fühlen mögen, ob Sie sich auf Weihnachten freuen oder vor Weihnachten fürchten. Weihnachten darf nicht ausfallen. Und das heißt die Begegnung mit Jesus. Das ist eine persönliche Sache, allein zwischen Ihnen und Ihrem Retter. Und deshalb müssen Sie es ihm selber sagen. Es kommt gar nicht auf die einzelnen Wörter an. Er wird sie schon verstehen. Schütten Sie ihm einfach Ihr Herz aus und sagen Sie ihm, dass Sie ihn brauchen. Und vielleicht können Sie es mit diesen oder ganz ähnlichen Worten tun. Herr Jesus Christus, ich gebe zu, dass ich gottlos gelebt habe, ohne dich und ohne deine Vergebung. Danke für deine Geduld mit mir. Danke, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du mich heute rufst. Vergib mir meine Sünde und verändere du mein Leben Schritt für Schritt nach deinem Willen. Es soll jetzt dir gehören, mein Leben, für immer und ewig. Amen. Wir hören jetzt ein weiteres Musikstück Und wir verabschieden uns von denen, die über den Video-Livestream dabei waren. Wenn Sie Fragen zu dieser Predigt haben, wenn Sie nach einem Gespräch suchen, melden Sie sich irgendwie über E-Mail. Gott segne Sie, auch in den kommenden Weihnachtstagen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.